Also ich hatte das eben schon gesagt, ich werde euch ganz viel erzählen, aber ich würde es ungerne, wieso, weiß ich nicht, ich weiß alles über Sexismus und Rassismus, warum auch immer, und ihr müsst da sitzen, mir zuhören. Also ich wäre euch wirklich dankbar, wenn ihr mit mir sprecht, wenn ihr auch Fragen stellt, also wenn es sozusagen einen fließenden Übergang zwischen Vortrag und Diskussion geben könnte, weil also sowohl bei Sexismus, wir alle haben Geschlecht, als auch bei Rassismus, wir leben alle in einem Land, in dem es irgendwie rassifizierte Menschen gibt und in dem wir mit diesen Botschaften die ganze Zeit konfrontiert sind. Also deshalb, ihr seid ja alle sowieso Expertin mit da drin. Und die andere Sache ist, ich habe das Gefühl, ihr wisst wahrscheinlich sowieso alles, was ich kenne. Also es ist so schön hier zu sein. Es ist wie zu Hause bei uns im linken Zentrum. Und es sieht auch genauso aus. Toll. Und deshalb gehe ich davon aus, ich predige zu den Konvertierten und wer weiß. Also das eine Schlagwort deshalb ist, und ich werde ihn gleich auch wegmachen, weil man sollte ihn gar nicht zu häufig projizieren und eigentlich sollte man auch nicht zu häufig auf ihn verweisen. Also ich werde seinen Namen auch gar nicht, das ist wie Lord Voldemort, spricht den Namen nicht aus, sonst kommt er, weil es ihm ja auch nochmal Macht gibt. Aber dieses Stichwort der Political Correctness ist halt gerade in den Kontexten immer wieder gebracht, dass man sich aus Political Correctness nicht traut, bestimmte Dinge zu machen. Und ich hatte das tatsächlich irgendwie vorletztes Jahr, also kurz nachdem mein Vergewaltigungsbuch erschienen ist, irgendwie bin ich zu einer Lesung eingeladen worden und die Veranstalterin hat mir halt tatsächlich gesagt, dass an dem Ort, wo dieser Vortrag stattfinden sollte, würden ständig Frauen vergewaltigt von Geflüchteten und die Polizei würde aus Political Correctness nichts dagegen machen. Und ich war echt sprachlos, denn das sind nicht meine Erfahrungen mit der Polizei. Das ist was ganz Neues in diesem Land. Das andere war tatsächlich aber, ich war so verblüfft, weil ich diese Veranstalterin so geschätzt habe. Das war eine kluge, feministische, linke Veranstalterin. Also feministischen Links gehört in meinem Kopf natürlich zusammen. Das habe ich in dem Jahr erfahren, dass es nicht immer zusammengehören muss. Auch das war so ein bisschen die Erkenntnis aus dem, ihr macht weiter, ihr ist super. Total beruhigen um sich herum. Wir reißen dann schon mal das Gebäude hinter dir ab. Und genau. Sie hatten das nämlich noch vor Köln gesagt. Das war ganz, ganz kurz vor Köln, also vor dem ersten Silvester in Köln. Wir gehen ja jetzt stracks auf das dritte Silvester in Köln zu. Und die Polizei hat jetzt schon gesagt, dass sie ein riesiges Aufgebot haben werden. Die kriegen alle so gelbe Westen an, damit man die besonders gut erkennen kann. Und ich habe wirklich Angst davor, was dieses Jahr passieren wird, wenn wir es mit letztem Jahr vergleichen, wo die ja explizit Racial Profiling gemacht haben, wo die ja wirklich im Kölner Hauptbahnhof zwei Ausgänge gemacht haben, irgendwie die einen, die feiern gehen konnten und die anderen, die in diesen Polizeikessel reingehen sollten, nach Gesichtskontrolle, also nach ihr seht so aus wie, irgendwie wie die Leute, die letztes Jahr irgendwas gemacht haben, also wirklich so nach Hautfarbe und Haarfarbe irgendwie grob, irgendwie Leute aussortiert. Da komme ich gleich nochmal drauf. Jedenfalls, irgendwie, nachdem ich das gehört hatte, kam dann Silvester. Jetzt gehe ich einfach mal ins nächste. Und das war irgendwie wirklich völlig erschreckend, weil plötzlich war diese Geschichte überall. Also diese Geschichte, die mir diese eine Frau vorher erzählt hatte, ne, irgendwie die Geflüchteten sind so gefährlich und vergewaltigen alle Frauen. Und plötzlich war es das Thema, was alle Zeitungen auch mit diesem Gestus von, das muss man doch mal sagen dürfen. Und plötzlich waren alle Experten dafür. Und das ist jetzt das Titelblatt des Fokus. Das kennt ihr alle. Also das ist die Süddeutsche Zeitung, das nächste ist das Titelblatt des Fokus. Also diese nackte blonde Frau mit diesem Handabdrücken, mit diesem schwarzen Handabdrücken und dann dieses Frauenklagen an. Und bei diesem Süddeutsche Cover gab es noch ein Zitat obendrauf. Da war ein, mit Ahmad Mansour gab es ein Interview in der Süddeutschen Zeitung und er sagt halt, viele junge Muslime können nicht entspannt dem anderen Geschlecht begegnen. Das sind jedes Mal hochsexualisierte Situationen. Das ist in einem komplett anderen Kontext gewesen. Ne, also Ahmad Mansour ist schwierig, aber ich finde, der macht gute und wichtige Arbeit. Das ist jemand, den man ernst nehmen kann. Das ist kein Wirrer, irgendwie Rassist oder so. Aber aus dem Kontext gegriffen, mit diesem Bild nach Silvester war es ganz klar, war die Botschaft ganz, ganz klar. Und das ist das, was wir alle wissen, Bilder gehen viel schneller ins Gehirn als Texte. also die, auch wenn die Texte differenziert sind, das wissen wir auch über rassistischen, also jeder Artikel im Moment, in dem es um sexuelle Übergriffe geht oder so, der hat irgendwelche kanakiisierten Jugendlichen obendrauf als Bilder. Auch wenn es gar nicht in dem Text darum geht. In dem Text kann es häufig um alles Mögliche gehen, aber irgendwie das Bild prägt sich ins Gehirn ein. Das heißt, die Botschaft, die wir immer haben, ist, die meisten oder alle oder irgendwie die schwerwiegendsten Übergriffe, die kommen halt von den Geflüchteten, von den muslimischen, von den jungen Männern aus arabischen und irgendwie nordafrikanischen Staaten. Und jetzt ist es halt irgendwie dieses, wir alle wissen, was in der Silvesternacht passiert ist oder meinen das zumindest zu wissen. Und was, ich weiß nicht, ob euch das klar ist, mein Kollege Walter von Rossum und mein Kollege beim WDR hat ein Feature nicht für den WDR, sondern für den Deutschlandfunk gemacht, wo der zur Polizei gegangen ist, weil die Silvesternacht in Köln ist die am besten untersuchte, also Silvesternacht, also irgendwie eines der am besten untersuchten Ereignisse. Die haben eine über 100-köpfige Sonderkommission gehabt, die alle Anzeigen analysiert haben und genau ausgewertet haben. Ich will nicht sagen Anzeigen gleich das, was passiert ist. Also wir wissen sowohl, dass die Dunkelziffer immer höher ist, als auch, dass wir wissen, dass nicht jede Anzeige ja die Wahrheit sein muss. Aber das ist das Material, von dem wir ausgehen können. Das ist das Material, mit dem wir arbeiten. Und das ist ja auch das Material, mit dem die Medien, die Öffentlichkeit arbeiten. Und der hat halt das alles auseinander irgendwie dividiert und schreibt dann irgendwie, dass halt 1200 Anzeigen im Raum stehen und der größte Teil davon betrifft Handydiebstähle und ähnliche, ne, weiß nicht, Rucksackdiebstahl und sowas. Bei circa 500 Anzeigen geht es tatsächlich um Sexualdelikte und dann kommt halt so ein bisschen der Clou, dass es irgendwie A, keinen einzigen Fall von erzwungenem Geschlechtsverkehr gegeben hat. Das ist ja nicht das, was durch die Medien gegangen ist. Irgendwie, es gab letztens den Versuch, nochmal zwei nachzuliefern, die sind aber, es war klar, das funktioniert nicht so. Aber bei 21% der Anzeigen ging es tatsächlich um Vergewaltigung als Form sexueller Nötigung. Das bedeutet, dass irgendwie Genitalien berührt worden sind, teilweise sind Finger in Genitalien eingeführt worden gegen den Willen der Menschen. Das sind ernstzunehmende Straftaten. Aber, ne, irgendwie, bei dem Gros ging es um sogenannte sexuelle Beleidigung, hieß es damals, weil es halt noch nicht irgendwie, also ne, weil es halt noch kein Straftatbestandteil war. So, also das, was im Volksmund Grabschen heißt. Und dann hat Walter von Rossum einen Shitstorm bekommen, also die Erleichterung darüber, dass es 1179 Vergewaltigungen weniger waren als befürchtet, hat Leute nicht begeistert, sondern ihm wurde dann halt vorgeworfen, also sowohl Verharmlosung als auch irgendwie aus Political Correctness nicht die Wahrheit zu sprechen. Und der hat sich die Zahlen nicht ausgedacht. Also die hat er wirklich vom BKA erhalten und das sind halt die Zahlen, mit denen wir umgehen. Dabei gibt es ja für mich überhaupt keine Mindestgrenzen. Ne? Also ich brauche nicht 1000 Vergewaltigungen, bis ich einen etwas ernst nehme, bis ich sage, oh, ich muss hier handeln, ich muss hier irgendwie eingreifen, sondern ich finde 21 nicht schön. Ne? Also ich finde, das ist tatsächlich etwas, womit man umgehen muss. Aber und es ist ja auch so, dass man sich ja auch von Situationen massiv bedroht fühlen kann, die nicht strafrechtlich relevant sind. Ne? Also irgendwie, das waren ja Situationen, wo Leute umzingelt waren. Also das waren mit Sicherheit erschreckende Situationen, die absolut ernst zu nehmen sind. Aber was der Unterschied darin ist, dass wir damit nicht mehr sagen können, dass Köln das einzigartige Ereignis war, dass Köln ganz anders ist als jedes Oktoberfest, dass Köln ganz anders ist als jede andere betrunkene Großveranstaltung. Und als das ist es ja verkauft worden. Das war der Scheidepunkt, nachdem alles anders ist und jetzt müssen wir anders handeln. Ich hatte eben gesagt, irgendwie Beleidigung. Ich weiß nicht, wie klar ist euch die Sache mit dem Sexualstrafrecht. Das Sexualstrafrecht ist letztes Jahr geändert worden in der Folge von Köln, nicht wegen Köln, aber irgendwie Köln war mit einer der Ereignisse, die sozusagen, das Fach, das musst du bestimmt noch ein paar Mal machen, die sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht haben, die Frauenberatungsstellen, die Frauennotrufe haben seit 10 Jahren Aktivismus gemacht und sich dafür eingesetzt, dass das Sexualstrafrecht verändert werden muss. Achso, genau, das ist noch die polnische Wochenzeitung, die das dann nochmal so auf den... weil in Polen ist nämlich Pornografie verboten und deshalb gibt es in dem Heft auch noch eine Bildstrecke, wo diese Frau aus dieser Europaflagge ausgewickelt wird von diesen braunen Armen. Irgendwie ganz wichtig. Also wenn man auch eine rechte die polnische Wochenzeitung, aber Polen ist ja im Moment gerade da auch nicht Vorreiter in Europa, aber sie geben sich viel Mühe, Vorreiter zu werden in Europa, was das angeht. Sexualstrafrecht, genau. Es gab halt einige Probleme mit dem Sexualstrafrecht davor, weil Nein hieß nicht Nein. Also eine Person, die sexuell bedrängt wurde, musste sich tätlich wehren, damit halt klar war, dass sie oder er den Übergriff nicht wollte. Und das ist so ein bisschen über Bande gespielt gewesen, ne? Also, weiß nicht, sowas wie Beine zusammendrücken reicht, wenn dann irgendwie der Täter Gewalt anwenden muss und die Beine, also, ne? Aber es musste halt Gewalt darin vorkommen, wie in dem Wort Vergewaltigung. Ansonsten war eine Vergewaltigung keine Vergewaltigung, auch wenn klar war, dass es gegen den Willen der Person war. Und das ist etwas, was 2016 verändert worden ist. Nein heißt Nein, ist ins Sexualstrafrecht eingeschrieben worden. Außerdem ist das, was irgendwie als Grabschen gilt, ist irgendwie 184i, das ist irgendwie sexuelle Belästigung, das ist jetzt nicht mehr Beleidigung, also vorkommt man das halt höchstens als Beleidigung überhaupt zur Anzeige bringen, aber, und das war auch das Problem bei Silvester, ne, dass Leute dann da hingekommen sind, Anzeige gemacht haben, die Polizei gesagt, naja, aber ist in Deutschland keine Straftat, und dann sind die wieder gegangen, und 3 Tage später haben alle Medien gesagt, bitte machen Sie eine Anzeige, wenn Ihnen das und das passiert ist, und das war eine dieser Situationen, wo wir merken, dass das gesamtgesellschaftliche Klima und die Rechtssituation nicht mehr miteinander übereinstimmen. Und dann irgendwie wollte Herr Maas zwar das Sexualstrafrecht verändern, aber Nein heißt Nein immer noch nicht integrieren. Und dann kam der Fall Tinja-Lisa Lofink und dann stieg der Druck noch mal mehr. Und sowohl in dem Fall als auch bei Köln hätte es keinen Unterschied gemacht. Das neue Sexualstrafrecht hätte nur einen, also bei diesen grabschen Fällen ja, aber ansonsten hätte es wirklich wenig Unterschied gemacht. Trotzdem haben die das Sexualstrafrecht zum Kippen gebracht. Auf der einen Seite ist es wichtig, dass es passiert ist, aber wir hatten eine Kommission. Es gab eine Kommission, die seit einem Jahr da saß und sich überlegte, aha, was machen wir denn? Wie machen wir ein sinnvolles Strafrecht? Da waren gute Leute drin, dann ist denen in so einer Nacht- und Nebelaktion, haben die ein neues Gesetz zusammengeschustert und haben gesagt, okay, ihr könnt jetzt alles, was ihr an ihr gearbeitet habt, in die Tonne schmeißen. Das brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt ein neues Gesetz. Ich komme nachher nochmal auf die Details, warum dieses Gesetz an vielen Punkten nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also es gibt einige Sachen, die daran sehr gut sind, aber es gibt andere, die wirklich extrem kritisierenswürdig sind. Und das ist total interessant. Also mit dieser immanenten Gefahr und Bedrohung von den Körpern, am besten von den irgendwie weißen Körpern, die von braunen Männern attackiert werden, lässt sich unglaublich viel politisch durchsetzen, wo es vorher keine Mehrheit gegeben hat. Also vor Silvester war klar, dieses Gesetz kommt nicht so durch. Und wir machen im Moment ganz die Politik mit der Argumentation, ansonsten werden ja Frauen vergewaltigt. Und darüber möchte ich nachdenken. Ich möchte Vergewaltigung als Verbrechen extrem ernst nehmen. Mir ist es nur ganz, ganz wichtig, dass wir uns davon nicht sozusagen erpressen lassen, Dinge zu unterschreiben, die gegen alles stehen, wofür wir als Linke kämpfen. Jetzt gehe ich mal schnell zum nächsten. Also was irgendwie relativ wichtig ist, ist halt einmal diese Rassifizierung der Täter. Also dass ja irgendwie alle plötzlich waren, alle die halt irgendwie vorher gesagt haben, ach stell dich nicht so an, waren plötzlich, die AfD, Pegida waren alle die Verteidiger von Frauenrechten. Das war ja unglaublich. Es haben sich ja sofort Bürgerwehren gegründet, um unsere Frauen zu verteidigen, was echt so ein bisschen spooky war. Irgendwie, also in Köln war das wirklich so, dass man sich eine Weile dachte, ich will jetzt leider nicht auf die Straße gehen, da gehen merkwürdige Bürgerwehren rum. Und Nadja Scheerde, die Bloggerin Nadja Scheerde, hat das halt irgendwie wunderbar benannt. Also sie hat diese neu konstruierte Identität irgendwie, die hat ja so ein Trademark verliehen, nämlich der arabisch und nordafrikanisch aussehende Mann. Jetzt versuche ich immer weiter zu scrollen hier und gehe immer wieder an den Anfang meines Textes. Das ist zum Kotzen. Okay, mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Super. Und sie hat es halt damit erklärt, dieses so, halt Sekunde, irgendwie mein Vater, also ihr Vater sieht aus wie Adriano Celentano, irgendwie ihr Vater ist aber ein arabischer Mann, irgendwie heißt es, dass jetzt Adriano Celentano auch aussieht wie ein arabisch aussehender Mann oder sieht ihr Vater nicht aus wie, also es ist tatsächlich, plötzlich waren ja alle auch Experten dafür, irgendwie so Ethnien zuzuordnen anhand von irgendwie Hautschattierungen. Es hat ja immer nicht geklappt, aber es war ja irre. Also plötzlich haben wir alle wieder erkannt, wo Leute herkommen mögen. Unglaublich. Also, und das war ja in dem zweiten Silvester sehr interessant. Es sind 2000 Nordafrikaner wiedergekommen. Es waren keine 2000 Nordafrikaner. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Nordafrikaner dabei waren. Aber der größte Teil davon waren Syrer und Deutsche und, ne, so. Also auch das irgendwie, also sogar Racial Profiling, abgesehen davon, dass es nicht funktioniert, also dass ich mich dadurch nicht sicherer fühle, sind die Leute noch nicht mal in der Lage, erfolgreich zu racial profilen. Also sie können noch nicht mal das erkennen, was sie meinen, aussortieren zu müssen. Das ist total interessant. Und was halt wirklich super interessant war, war, dass es gab ganz viele Geschichten von Silvester. Also es gab halt irgendwie eine amerikanische Studentin, Caitlin Duncan, die halt von einem syrischen Flüchtling irgendwie aus der Menge da gerettet wurde, aus einem dieser Kessel gerettet wurde. Es haben sich sofort Initiativen gegründet wie Syrer gegen Sexismus und Muslime gegen Sexismus, aber trotzdem haben die ganzen Medien darüber diskutiert, warum machen die Muslime das? Und direkt nach Silvester 2015/16 war also das Wort Tarush Gamea, was ich falsch ausspreche, irgendwie in aller Munde. Und das irgendwie, das liegt daran, dass das Bundeskriminalamt halt in der Stellungnahme nach Silvester gesagt hat, irgendwie, dass ihnen Erkenntnisse dazu vorliegen, dass in arabischen Ländern ein Modus operandi bekannt ist, der als Tarush Gamea bezeichnet wird, nämlich als gemeinsame sexuelle Belästigung in Menschenmengen. Das ist super. Der Begriff ist tatsächlich seit 2005 bekannt, nämlich irgendwie als Polizeirepression gegen die Demonstrationen am Tahrirplatz. Ne? Also da hat wirklich die Geheimpolizei gezielt Demonstranten eingekesselt und mit irgendwie sexuellen Übergriffen terrorisiert, um die Demonstrationen aufzuspalten. Und Freunde von mir waren tatsächlich irgendwie, also weil ein Freund von mir ist mit einer Ägypterin verheiratet und der war damals da und der meinte, das hat super funktioniert, weil die waren tatsächlich entsetzt. Es ist nicht, das ist bei uns zur Kultur. Nee, es hat funktioniert als Terrormittel. Ne? Die fanden das überhaupt nicht selbstverständlich und normal. So, und da waren natürlich irgendwie genauso viele ägyptische Männer, die Frauen aus diesen Kesseln herausgezogen haben. Und dass ja auch die Aktivistinnen aus irgendwie vom Tahrirplatz alle gesagt haben, ihr könnt es nicht vergleichen, das sind andere Sachen. Aber irgendwie, was hier angekommen ist, ist ja klar, das ist ein arabischer Name. Also wir geben einer Sache einen arabischen Namen und danach können wir sagen, es ist eine typisch arabische Sache. Sieht man ja daran, die hat ja einen arabischen Namen. Das ist super gemacht. Also so funktioniert Propaganda. Hurra. Also es ist echt keine Praxis. Und plötzlich irgendwie haben mir alle Zeitungen, also plötzlich waren ja alle Experten für die arabische Welt. Die arabische Welt besteht aus 28 unterschiedlichen Staaten. Ich könnte die nicht alle aufzählen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute, die diese Artikel geschrieben haben, die alle aufzählen können. Mit unglaublich unterschiedlichen Gesetzen, gerade was Sexualnormen angeht. Also so, ne? Aber egal. Ne? Plötzlich waren die alle gleich und sexuelle Übergriffe wurden als deren Kultur beschrieben. Während wenn wir über sexualisierte Übergriffe von Deutschen sprechen, dann sind es individuelle Übergriffe. Ist ja auch richtig so. Ne? Also wir haben nach 1945 Sippenhaft abgeschafft. Also Menschen müssen sich für das, was sie selber gemacht haben, verteidigen und nicht für das, was Leute, die irgendwie ähnlich aussehen, noch nicht mal für das, was ihre Geschwister machen. So, das wäre Sippenhaft, das ist, wie gesagt, verboten. Wenn wir aber über die arabische Welt sprechen, dann tun wir so, als wäre das so ein Klotz, als wäre es so ein Granit, als wären die alle gleich. Und irgendwie, als wären Menschen irgendwie, die sich anders verhalten, nicht der Großteil, sondern die Ausnahme. Als wäre das Teil ihrer Kultur, die wir irgendwie verändern müssen. Und das ist eine der Definitionen von Orientalismus. Also das ist eine der Definitionen, ich mache das immer wieder, Entschuldigung, der Definition, nehmen wir es etwa Zeit als Orientalismus beschrieben hat. Die andere Sache ist tatsächlich, dass wir wissen über sexualisierte Gewalt, wo passiert sie am häufigsten? Sie passiert am häufigsten im Nahbereich. Ihr müsst mit jemandem sprechen, wenn ihr denkt, das weiß ich alles, das ist total langweilig, dann habe ich euch ganz viele andere Sachen noch zu sagen. Der größte Teil der sexualisierten Gewalt passiert im Nahbereich. Nach Silvester, seit Silvester sprechen wir wieder über sexualisierte Gewalt als etwas, was draußen passiert. Also A ist der Fremde zurück, irgendwie der Fremde, irgendwie ist passiert von den Fremden. Und sexualisierte Gewalt, 90% der Anzeigen, die bei der Polizei eingehen, sind Menschen, die wir kennen. Es ist eben nicht der Fremde, es ist auch nicht der Fremde auf der Domplatte. Mit der MeToo-Debatte hat sich ein kleines bisschen verlagert. Jetzt ist es irgendwie die sexualisierte Gewalt in der Arbeitswelt, die ganz stark mit debattiert wird. Es gibt sexualisierte Gewalt, es gibt Sexismus, absolut. Und in der Arbeitswelt, da müssen wir drüber sprechen. Aber der Gedanke, dieses, ach, dann bleibt doch besser zu Hause, da ist es sicherer für euch. Das war ja auch erstmal nach Silvester die Argumentation. Das war von Henriette Reker, von der Bürgermeisterin aus Köln, die Argumentation, ach, dann haltet doch eine Armlänge Abstand. Man muss dazu jetzt sagen, dass die kurz vorher wirklich angegriffen worden war, ne? Also, dass das ja ein Anschlag auf ihr Leben verübt worden war. Die kam gerade aus dem Krankenhaus. Also, Von einem Nazi, absolut. Nur, dass ihre, aber bleiben wir erstmal von allen weit weg, irgendwie, das ist nachvollziehbar. Es ist nur falsch. Also, es ist inhaltlich, alles klar. Wie soll das denn funktionieren? Dann bleibe ich zu Hause, wo 90% aller Vergewaltigungen passieren, oder was? Und auch der Gedanke, ich muss mein Leben wegen einer Gefahr von Vergewaltigung so weit einschränken, dass mein Leben eigentlich nicht mehr lebenswert ist. Da ist dann natürlich irgendwann die Frage, was ist es? Ich muss da immer wieder drüber gehen.
Ich glaube, hoffentlich nicht mehr.
Du bist toll. Reden wir nochmal ganz kurz über den öffentlichen Raum, was mich nach wirklich irgendwie sehr entsetzt hat. Also 2016, der Januar 2016, das war so eine Zeit, waren die Medien total entsetzt. Ich war total dankbar für, ich glaube, das ist Walter von Rossum. Super. Genau, das ist irgendwie der Vater, das ist Adriano Celentano, der genauso aussieht wie der Vater von Nadia Scheherde. Das ist Caitlin Duncan, das ist super. Das hätte ich euch alles erzählen wollen, ganz toll. Wie gesagt, ich war unglaublich dankbar für den Hashtag ausnahmslos, die halt einfach gesagt haben, natürlich sind wir gegen sexuelle Gewalt, aber wir sind auch gegen Rassismus und wir können nicht das eine gegen das andere ausspielen. Es war halt plötzlich wieder das Gefühl, okay, vielleicht ist es doch irgendwie mein Land. Also es war kurzfristig das Gefühl, ich gehöre nicht mehr zu diesem Land. Ich bin gar keine Muslima, aber ich weiß, ich habe mich mehr bedroht gefühlt von den Artikeln, die über die gefährlichen Muslime geschrieben haben, als von den Übergriffen in Köln auf der Domplatte. Und das fand ich interessant, ne? Also als persönliches Bedrohungsgefühl. Ich wohne in Düsseldorf-Oberbilk. Das ging dann als das Maghreb-Viertel durch die Medien. Irgendwie, da haben die dann die Großrazzien gemacht bei uns. Also plötzlich war das ganze Viertel voll mit Polizei. Dann haben die irgendwie 2000 Leute kontrolliert. Und haben dann irgendwie, weiß nicht, 14, glaube ich, mit unklarem Aufenthaltsstatus gefunden. Also sie haben nicht die Strippenzieher von Köln gefunden, die sie gesucht haben. Sie haben ein paar Leute mit unklarem Aufenthaltsstatus gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Und ich weiß, es ist tatsächlich so, immer wenn ich aus dem Fenster gucke, vor meinem Fenster ist so ein großer Spielplatz, dann sehe ich da Leute, die Menschen mit Hautfarbe wie meiner kontrollieren, hauptsächlich Männer. Und ganz im Januar bin ich dann irgendwann mal mit meinem Partner rausgegangen, um die zu fragen, was sie da eigentlich machen. Und das war eine der Situationen, das Ordnungsamt hat dann wirklich, also ich hatte meinen Presseausweis bei, die haben dann wirklich irgendwie meinen Mann irgendwie diese Plastikfesseln umgetan und einen riesigen Aufstand gemacht. Wir würden gerade eine Drogenrazzia unterbrechen. Wir haben gefragt, was passiert hier eigentlich als informierte Bürger? Und dann hat mein Mann dafür eine Anzeige bekommen. Als irgendwie, Behinderung der Staatsgewalt und so. Ist jetzt nicht schlimm, da bezahlt man, ich weiß nicht irgendwie, was es war, 100 Euro oder so, also da kann man mit leben. Aber was ich daran am interessantesten finde, ist wirklich, dass wenn ich im Moment Leute sehe, die Menschen kontrollieren, und es passiert mir ständig in Oberbilk, ich gehe nicht mehr raus. Und das ärgert mich. Also ich finde es falsch, dass ich es nicht mehr tue, oder ich mache es sehr, sehr, sehr viel seltener. Und das ist total interessant. Also das ist mein Gefühl von, aber ich habe ein Recht in diesem Land nachzufragen, was passiert hier eigentlich, dass es mein Gefühl so massiv eingeschränkt hat. Und das ist etwas, was ich wirklich extrem erschreckend finde. Die andere Sache, die total interessant war, wie in allen Debatten über sexualisierte Gewalt, sobald wir darüber reden, werden wir unglaublich sexistisch. Also wir fangen an, auf Geschlechterstereotype zurückzugreifen, so stark gendern wir nur, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Also plötzlich sind alle Menschen nur noch entweder Cis-Frauen oder Cis-Männer. Cis-Frauen haben alle, also die haben alle immer nur Angst vor der aggressiven Sexualität der Männer. Irgendwie die Cis-Männer würden alles bespringen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und in dem Fall sind es halt die braunen Cis-Männer. Aber es ist eine Rhetorik, die unglaublich wenig differenziert. passiert ist und die wir ansonsten in allen anderen Gebieten ja aufgebrochen haben. So reden wir ja nicht mehr. Wir haben ja irgendwie, es gibt keine, also Transmenschen sind in der Debatte nach Silvester überhaupt nicht erwähnt worden, was ja faszinierend ist, da wir wissen, dass die Menschen, die statistisch die höchste Wahrscheinlichkeit haben, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden, sind Transmenschen, irgendwie bereits als Babys, also wir, auch die beschönigend geschlechtsangleichend genannten Operationen sind ja massive Eingriffe in die sexuelle Selbstbestimmung. Die sind eine Weile runtergegangen, die gehen ja gerade wieder hoch, obwohl es jetzt demnächst einen dritten Geschlechtsantrag geben wird im Personenregister. Aber darüber reden wir nicht, wenn wir über sexualisierte Gewalt reden. Wir reden über Übergriffe am besten an jungen, blonden Frauen. Warum sage ich jetzt junge, blonde Frauen? Weil das tatsächlich ist, wie alles Schwarze, das in ihrem Buch, die hat ein Buch dann über die Silvesternacht geschrieben. Und in dem, ich weiß, ich habe es mal durchgezählt, ich habe es jetzt nicht mehr präsent, wie häufig, aber sie erwähnt immer die langen, blonden Haare der Opfer, die langen, blonden Haare der Opfer, die langen, blonden Haare der Opfer. Ich brauche keine langen, blonden Haare, um Opfer werden zu dürfen. Also es ist, also und das ist wirklich unglaublich, welche Zuschreibungen damit auch gemacht werden und wie das sowohl gegendert wird, als auch rassifiziert wird, als auch irgendwie, also da gibt es ja ganz viele Zuschreibungen, die automatisch vorgenommen werden. Direkt nach, also ich glaube, die Person, die am schnellsten reagiert hat auf Silvester, war Hilal Seskin, die mich sehr, sehr glücklich gemacht hat, die dann in der Zeit geschrieben hat, dass sie irgendwie, also da gab es ja die Forderung, alle, die müssten alle sofort abgeschoben werden. Ne? Die ganzen bösen Sexualstraftäter müssen alle sofort abgeschoben werden. Und dann hat Hilal Seskin gemacht, die möchte irgendwie zum Thema Abschiebung mal all die spontanen und auch dauerhaften Feministinnen fragen, wollt ihr solche Menschen wirklich, also wir, die versuchen sexuelle Gewalt sogar gegen einen soliden westlichen Rechtsstaat durchzusetzen, dann wirklich zurück zu ihren Frauen schicken, also falls sind tatsächlich Syrer unter den irgendwie Grabschern und Vergewaltigern, damals ging man noch davon aus, dass es irgendwie Massenvergewaltigungen gegeben hätte, wären. Und ist es tatsächlich euer Verständnis von Frauensolidarität, solche Männer in ein Bürgerkriegsgebiet zurückzuschicken, wo wir wissen, dass alle Formen von Kriegen, Bürgerkriegen und Aufständen sexuelle Gewalt noch um ein Vielfaches anwachsen lassen. Das ist so. Also Flucht und sexualisierte Gewalt hängen zusammen. Und zwar insofern, dass Menschen auf der Flucht eine 4- bis 10-fach höhere Wahrscheinlichkeit haben, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden, Kinder auf der Flucht noch mal höher. Das sind alles Dinge, die wir wissen. Wenn wir aber über Flucht im Kontext von sexualisierter Gewalt reden, reden wir nur über die Geflüchteten, die hier hinkommen, um hier die Frau mit den langen blonden Haaren zu vergewaltigen. Das ist die Rhetorik, über die wir reden. Also wir haben eine Empathie Ökonomie, eine Empathieökonomie. Also es gibt es eindeutig, wer bekommt Empathie, wer bekommt Mitgefühl. Und es ist richtig, dass die Mitgefühl bekommen, aber die anderen sollten es auch bekommen. Und ach genau, also das ist irgendwie, wie gesagt, was interessant war, war tatsächlich, dass man ja irgendwie denken sollte, okay, vor Silvester gab es das alles nicht. Und das ist halt diese wunderbare Panorama-Sendung, die den Herrn Wappler von der AfD, der ja gesagt hat, den Unterweiblingen irgendwie wäre ein 12-jähriges Mädchen von irgendwie Geflüchteten vergewaltigt worden und die Polizei würde aus Political Correctness nicht eingreifen. Das war ja irgendwie seine Sache, wo Panorama ja mal nachrecherchiert hat und ihn nachgefragt hat und Herr Wappler dann irgendwann zugeben musste, dass dieser Fall nie passiert ist. Ja, also es wird explizit, das war noch im Herbst vorher, also es war im Oktober, vor Silvester in Köln. Also auch da, also bevor Silvester gab es schon ganz klar die Geschichten irgendwie, die kommen hier hin, die überschreiten nicht nur Grenzen, in denen sie in unser Land kommen, sondern sie überschreiten auch sexuelle Grenzen. Die sind gefährlich. Und da, auch da wurde vorher ganz klar drüber gesprochen. Was irgendwie total interessant ist, ist der, dass ich gehe schon zum nächsten Winkel drüber, dass jetzt zum Beispiel nach Silvester dann das Asylpaket 2 durchgesetzt wurde und dass da zum Beispiel alle Sachen wie, dass die spezielle Situation schutzbedürftiger Personen zu berücksichtigen ist, dass das alles weggefallen ist, was bedeutet hätte, dass es in Erstaufnahmeunterkünften klar zuständige Ansprechpartner geben müsste, sichere Rückzugsräume, Schulungen für Angestellte und Helfer, um Warnsignale zu erkennen oder zum Beispiel Duschvorhänge. Also ne, einfach so ganz banale Dinge. All das ist aus dem Asylpaket 2 rausgefallen und wir wissen, es gibt in Geflüchteten Unterkünften irgendwie massive sexuelle Übergriffe, und zwar von allen Seiten, ne? Also nicht untereinander, sondern auch von Helfern, auch vom Personal. Irgendwie, es sind einfach sehr unsichere Orte. Auch darüber wird viel, viel weniger berichtet. Also das ist auch ganz wichtig. Was total interessant ist, ist nach Silvester, hätte man gedacht, jetzt braucht man aber jetzt keine Geschichten mehr zu erfinden, jetzt ist es bewiesen. Auch nach Silvester gab es dann den Fall von Lisa, irgendwie dieser Jugendlichen aus Berlin, die dann irgendwie von Geflüchteten entführt und vergewaltigt worden sei und dann erst irgendwann mal fliehen konnte. Das hat sich relativ schnell herausgestellt. Jedes Mädchen irgendwie hatte Probleme in der Schule und mit ihrer Familie und ist deshalb irgendwie nicht nach Hause gekommen und hat sich bei ihrem Freund versteckt, der auch gar weder Geflüchteter noch Migrationshintergrund hatte. Trotzdem ist, also auch nachdem das bewiesen war, ist die Schwester oder die Cousine von Lisa zu den NPD-Kundgebungen gegangen. Das ist diese NPD-Kundgebung da, die halt genau damit argumentiert haben, ne? Irgendwie, die kommen, also ich glaube das nächste, genau, die Refugees, die kommen alle hierhin, um unsere Frauen zu vergewaltigen. Und die hat halt da von der Geschichte ihrer Schwester berichtet. Um halt dem zu sagen, seht ihr, das ist das, was passiert, wenn ihr nicht auf uns hört, unsere Mädchen, unsere Töchter werden vergewaltigt. Die sind Russlanddeutsche gewesen. In den russischen Medien ging das irgendwie durch alle Kanäle, irgendwie die vergewaltigenden Geflüchteten, und Angela Merkel greift aus Political Correctness irgendwie nicht ein. Es ist eins der Worte, die ich irgendwie 2016 so häufig gehört habe. So, und das heißt natürlich überhaupt nicht, dass Geflüchtete keine Verbrechen begehen würden und niemals vergewaltigen würden. Überhaupt nicht, sondern es heißt halt nur, dass diese Zuschreibung, wenn eine Sache passiert, dann können wir damit auf eine ganze Gruppe schließen, dass das irgendwie falsch ist und dass das sowieso nichts lösen wird. Es gab, als der Fall der Freiburger Studentin war, das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, die vergewaltigt worden ist, liegen gelassen worden ist und dann ja an Unterkühlung gestorben ist. Ich bin unglaublich häufig dazu interviewt worden. Zeitgleich gab es einen Fall, wo ein junger Deutscher seine Nachbarin vergewaltigt hat und danach mit 80 Messerstichen, die Nachbarin war 80, ich weiß nicht, wie viele Messerstichen er sie getötet hat, und ich habe über beide Fälle gesprochen. Es wurde immer nur der Fall der Freiburger Studentin kam in den Interviews. Also, und nicht, weil die jetzt böse und gemein waren, sondern weil Medien so funktionieren, ne? Also Bericht ist über das, worüber alle anderen auch schon berichten. Das heißt, wenn wir in die Medien gucken, dann ist es wirklich so, irgendwie wir lesen nur von den ganzen Fällen, wo die Geflüchteten Vergewaltigungen begangen haben. Und wenn man sich dann mal die Polizeistatistiken anguckt, dann stimmt es nicht, und dann denkt man sich, da muss ja irgendwas nicht stimmen. Und ich habe halt über die Polizeistatistiken einmal in einem Süddeutschen Interview oder sowas gesagt. Und seitdem habe ich eine Stalkerin, die irgendwie immer, wenn ich ein Interview gebe, dann schreibt die an die Zeitung, dass ich irgendwie rassistisch wäre, weil ich ja behaupten würde, dass Deutsche genauso häufig vergewaltigen wie Muslime, die ja auch Deutsche sind, macht nichts, egal. Also viele von denen, also natürlich nicht alle Muslime auf der Welt, aber viele deutsche Muslime sind Deutsche. Egal. Und das, wie ich das denn sagen könnte, ja, das sind die BKA-Zahlen irgendwie. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Und das ist irre. Jetzt kurz vor der Wahl, kurz bevor die AfD gewonnen hat, sind die Statistiken, die Sexualstrafstatistiken veröffentlicht worden. Nach einem halben Jahr, das ist nie passiert. Noch nie, 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 nie. Verbrechensstatistiken werden einmal im Jahr veröffentlicht. Die sind an die Presse geleakt worden, plötzlich irgendwie, in Bayern sind die Zahlen nach oben gestiegen. Irgendwie, es ist wirklich so, die Geflüchteten machen viel, viel mehr sexuelle Übergriffe. Jetzt wissen wir es endlich. Jetzt ist es mit Zahlen belegt. In Nordrhein-Westfalen sind die Zahlen gegenläufig. In Nordrhein-Westfalen sind sie runtergegangen in diesem halben Jahr. Ein halbes Jahr sagt uns noch nichts über die Statistiken im Jahr, egal. Das ist Werbepropaganda, das ist Wahlpropaganda. Damit hat die AfD Werbung gemacht. Das ist wir, die Medien, haben damit den Wahlerfolg der AfD. Die haben ja auf nahezu nichts anderes gesetzt als auf die Geflüchteten. Die haben mit Geflucht und mit irgendwie Vergewaltigung haben die, also mit Flucht und mit irgendwie anderen Formen von irgendwie Sexualität und mit den Gender Studies, die böse sind. Das sind die beiden die größten Wahlkampfpunkte, mit denen die AfD in den Wahlkampf gegangen ist. Wir haben genau das mit unterstützt. Und das ist erschreckend, um dann zu sagen, wieso sind die denn gewählt worden? Das verstehen wir gar nicht. Und genau, und das ist tatsächlich etwas, die Karin Ehmke hat letztes Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen für ihr Buch Gegen den Hass, was ich eines der wichtigsten, also es hat mich wirklich unglaublich glücklich gemacht, dass sie diesen Friedenspreis bekommen hat, weil sie halt wirklich untersucht hat, wo kommt denn dieser Hass her? Und dass sie untersucht hat, dass dieser Hass ja nicht von irgendwoher kommt, der wird vorbereitet. Und der wird halt erstmal mit irgendwie den ganzen Narrativen über Angst vorbereitet. Wir müssen Angst haben, wir müssen über diese Angst reden können. Wir müssen auch über Gefühle reden können. Als wären Gefühle ein Wert an und für sich, als dürfte man Gefühle nicht hinterfragen. Natürlich haben Menschen Gefühle, das ist richtig, aber man muss ja trotzdem gucken, sind diese Gefühle angemessen? Du hast Angst vor deinem, weiß ich nicht, Teekessel und denkst, er ist von Aliens irgendwie, Aliens wollen dir Botschaften geben. Sind diese Ängste angemessen? Vielleicht, aber das muss man sich ja zumindest erstmal vorher angucken. Nein, plötzlich wurden halt Gefühle mit de facto Gefährdung verglichen. Es gab Statistiken dann darüber, dass Deutschland ein gefährlicheres Land geworden ist. Dann guckt man sich die Statistiken mal genauer an. Es waren keine Statistiken darüber, dass Deutschland gefährlich ist, sondern dass die Menschen in Deutschland das Gefühl haben, es sei gefährlich. Es waren Umfragen darüber, wie das subjektive Sicherheitsgefühl in Deutschland ist. Alle Statistiken sagen irgendwie alles im Mord ist runtergegangen, irgendwie Vergewaltigung ist runtergegangen, glaubt man ja alles nicht. Terror viel seltener irgendwie als zum Beispiel in den 70er Jahren und zwar weltweit. Da reden wir aber nicht drüber. Wir reden darüber, als wäre zurzeit der Höhepunkt der Terroranschläge. In den 70er Jahren war das deutlich mehr. Damit will ich überhaupt nicht sagen, das ist alles super. Es ist einfach nur, dass unser subjektives Bedrohungsgefühl nicht mit der objektiven Bedrohung übereinstimmt und dass Max-Planck-Institut für Verbrechensforschung hat das die Generalisierungsthese genannt. Und zwar haben die untersucht, dass wenn Unsicherheit, und zwar in Bezug auf sowas wie soziale Unsicherheit, in Bezug auf Beruf, in Bezug auf all diese existenzsichernden Dinge, ne, wenn wir uns da unsicher fühlen, dass unsere Angst vor Verbrechen steigt, egal ob Verbrechen steigen oder nicht steigen, weil es für uns unglaublich schwierig ist, den Staat vorzustellen. Der Staat hat kein Gesicht, aber es ist relativ einfach, sich einen Geflüchteten vorzustellen, der uns unser Auto klaut, uns vergewaltigt oder so. Also und das ist wirklich etwas, wenn wir ein subjektives Gefühl von Sicherheit in diesem Land erhöhen wollen, dann könnten wir in soziale Sicherheiten investieren. Und jetzt ist es wieder, ach Gott, springt immer wieder an den Anfang zurück. Jetzt muss ich mal rausfinden, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Ihr könnt mich jederzeit unterbrechen und jederzeit mit mir weitersprechen. Genau. Das hatten wir schon, das ist alles super. Also genau, das ist eine andere Sache. Also Alice Schwarzer ist ja dann international auch interviewt worden zu der Situation. Sie wusste ja sofort, wer das waren. Es waren halt Islamisten, die diese Übergriffe, wo ich auch denke, wow, also das ist irgendwie, wir werden ja plötzlich alle zu Gedankenlesern. Wir wissen plötzlich alle die Motivation hinter den Taten, die Menschen begehen. Das kann ich nicht, das weiß ich. Also ich weiß früher, wenn ich irgendwie abends lange weggegangen bin, da hat meine Mutter mir immer gesagt, du machst das, weil du mir etwas beweisen möchtest. Und nee, ich mach das, weil es echt Spaß gemacht hat, auszugehen. Dieser sofortige Reflex zu wissen, warum haben die Täter diese Straftaten begangen. Und Alice Schwarzer hat dann in ihrem Buch Der Schock, die Silvesternacht in Köln geschrieben, irgendwie Männer, die fanatische Anhänger des Scharia-Islams sind, an diesem Abend setzen sie eine für sie ganz einfache Waffe ein, die sexuelle Gewalt. Sexuelle Gewalt ist eine traditionelle Kriegswaffe. Sie bricht die Frauen und demütigt die Männer, die ihre Frauen nicht schützen können. Da sind ganz viele Vermutungen drin. Das ist ja ganz interessant. Wir wissen inzwischen irgendwie, es gibt sexualisierte Gewalt in allen Kriegen gegen alle Geschlechter. Aber darum ist auch wenig drüber gesprochen. Schon vor 15, 20 Jahren, Zitat, hat ein leitender Kölner Polizeibeamter mir anvertraut, 70-80% aller Vergewaltiger in Köln sind Türken. Jener Polizeibeamte wagte sich das aus, richtig, Political Correctness, nicht zu sagen. Und ich denke, wow, wenn ich das der stadtbekannten Kölner Journalistin Alice Schwarzer sage, das kann man nicht machen. Also wenn ich so etwas sage, muss ich das belegen, dann muss ich Quellen belegen oder ich darf das nicht sagen. Das ist irgendwie, das ist die journalistische Sorgfaltspflicht. Das haben wir theoretisch alle beim Presserat irgendwie unterschrieben und also ne, aber nein, also irgendwie, das ist etwas, dieses irgendwie, ich weiß das vom Hörensagen und das ist der Beweis. Wow. So, und das Perfide an diesem Buch ist tatsächlich, dass in diesem Buch so viele Behauptungen aufgestellt werden zu so vielen Themen, von denen so viele Menschen so wenig Ahnung haben und deshalb auch so verunsichert sind. Ich habe das Buch gelesen und war plötzlich total verunsichert, ob ich vielleicht wirklich total, also ob ich wirklich ideologisch so verblendet bin, dass ich mir die Wirklichkeit zurechtrücke. Ne? Und also trotz aller Recherchen, ich bin tief in dem Thema drin. So, und der Kernpunkt dieser Argumentation ist, dass sie ihren Frauenhass zu uns importieren und für eine Geschlechterapartheit kämpfen. Wow. Und das ist tatsächlich, also dieser Gedanke, dass Multikulti schlecht für Frauen ist, ist kein neuer. Und das ist etwas, 1997 hat Susan Müller-Elkin einen relativ bekannten und sehr einflussreichen, also zumindest in der englischsprachigen Welt und in den Postcolonial Studies und allem, wo ich unterwegs war, unglaublich einflussreichen Essay geschrieben, ist Multiculturalism Bad for Women, und hat sich das dann selbst beantwortet, ja, Multikulturalismus ist schlecht für Frauen, weil sie erklärt das halt damit, dass es so ein lineares Geschichtsbild gibt. Ne? Also hier ist das Urpatriarchat und dann wird es halt immer zivilisierter, bis am Ende, das ist das köstliche Essen von euch, das ist mir ganz peinlich, bis am Ende dann die westlichen Staaten mit den Frauenrechten stehen. Deshalb sagen wir auch immer, der Islam ist im Mittelalter zurückgegeben. Im Mittelalter war der Islam so etwas von emanzipierter als das Christentum auf allen Ebenen. Das wissen wir, ne? Historisch belegt. Wir reden nicht über das historische Mittelalter, sondern wir reden über ein Mittelalter auf diesem linearen Zeitstrahl, der ja nichts mit der Realität zu tun hat. Es gibt ganz viele Probleme. Es gibt irgendwie auch gerade irgendwie global ganz, ganz viele Probleme in Staaten, die behaupten irgendwie, dass sie auf der Basis des Islams irgendwie agieren. Und da ist es total interessant. Also die behaupten ja auch, sie würden zu dem echten, ursprünglichen Islam zurückgehen, aber sie zerstören alles, was die historische Geschichte des Islams ist, weil der eben nicht eindeutig schwarz-weiß und all das ist. Also, ne, das irgendwie das Haus, in dem irgendwie Mohammed mit einer seiner Frauen, nicht mit Aisha, mit einer der anderen, gelebt hat, irgendwie, das ist irgendwie abgerissen worden. Und da ist jetzt ein öffentliches Klo. All das ist, es werden wirklich irgendwie zentrale Heiligtümer, zentrale irgendwie Orte der Traditionspflege zerstört für einen fiktiven ursprünglich. Also auch der IS argumentiert genauso wie die AfD. Das sind genau dieselben Argumentationsstrukturen. Die sagen, dass alle offenen, alle irgendwie, man nennt das gemäßigte irgendwie Muslime, gemäßigt ist das falsche Wort, ne? Dass all die nicht den wahren Islam vertreten, weil der wahre Islam sei der IS, sagt die AfD genauso, sagt der IS genauso, dass irgendwie der echte Islam irgendwie schon immer so argumentiert hat, hat er nicht, aber irgendwie die echten irgendwie historischen Dokumente werden im Moment massiv zerstört, da wird Geschichte zerstört. Das ist total interessant. Zurück zu Susan Müller-Elkin. Also, dass sie halt wirklich erklärt, also das ist ja ein Modell, was zum Beispiel auch die Kolonialmächte schon angewandt haben. Ne? Die Kolonialmächte haben gesagt, also weil das kann man nur so machen. Also die haben ja gesagt, wie können wir denn jetzt mal, wie können wir denn Kolonialisierung rechtfertigen? Also wir können ja nicht sagen, ach, wir hätten gern eure Reichtümer. Nee, man macht es damit, dass wir sagen, wir bringen euch die Zivilisation und die Frauenrechte. Ganz wichtig, die Frauenrechte. Der Ägyptenfeldzug von Napoleon ist ganz stark mit den Frauenrechten verteidigt worden und unter anderem auch mit dem Kopftuch. Also auch diese Debatten gab es damals schon. Wir wollen euch von dem Kopftuch befreien. Super. Und noch heute steht ja das Kopftuch metonymisch und irrtümlich irgendwie für die Unterdrückung der Frau im Islam. Und das ist also das, was der Soziologe irgendwie Ali Ratanzi die Strong Incompatibility Thesis nennt, also die außerordentlich Unvereinbarkeitsthese, in der sozusagen die migrantische Opferfrau als Gegenentwurf zur befreiten Westlerin konstruiert wird, ne? Und auch immer mit der Erklärung irgendwie über sexualisierte Übergriffe, und jetzt kann man zum Kopftuch alles Mögliche sagen, das gut oder schlecht oder wie auch immer finden, aber der Gedanke, dass das Kopftuch eine einzige Bedeutung hat, und die einzige Bedeutung ist Unterdrückung der Frauen, dass es nicht ein hochkomplexes und dass da nicht ganz, ganz viele irgendwie unterschiedliche Stränge aufeinandertreffen, das ist ja verrückt. Wir wissen, dass nichts im Leben eine einzige Bedeutung hat. Es gibt irgendwie, keine Ahnung, ich habe mal eine Lesung zusammen mit Christina von Braun gemacht. Und das war total toll. Ich bete Christina von Braun an. Und dann gab es eine Frage von einer Nonne aus dem Publikum. Also ich habe eine Kulturgeschichte der Vulva geschrieben. Und sie fragte halt nach der Bedeutung der Jungfrau Maria in meinem Buch. Also eine Kulturgeschichte. So, und ich habe dann über die Vulva-Symbolik bei der Jungfrau Maria geschrieben. Christina von Braun meinte so, nee, die Jungfrau Maria ist immer Unterdrückung der Frau. Das kann gar nicht sein. Da gibt es gar nichts an irgendwie potenziell emanzipatorischem in irgendeiner Form Potenzial drin. Das war so geil. Also weil da konnte man auch nicht weiter diskutieren. Ja, du musst dich nicht täuschen, das macht überhaupt nichts. Aber natürlich gibt es eine Kulturgeschichte, ganz viele. Und genauso ist es mit dem Kopftuch. Und es gibt da Leute, die können keinen Zentimeter um die Ecke denken. Es gibt die Organisation Terre des Femmes hat ja gerade beschlossen, dass sie für das Verbot des Kinderkopftuchs sind. Es hört sich ja schlimm an. Kinder werden gezwungen, ein Kopftuch zu tragen. Das ist in Deutschland relativ selten der Fall. Also in Kindergärten, in der Regel wird das Kopftuch mit dem Einsetzen der Regel irgendwie angezogen. Ne? Also Kinder tragen es relativ selten. Es gibt es, aber es ist relativ selten. Und der Prozentsatz in Kindergärten ist, glaube ich, unter 1%, also 0,0, ich weiß es nicht. Ne? Das ist ein Problem, da kann man mit umgehen, da kann man irgendwie sich auch mal auseinandersetzen. Der Gedanke, es über Verbote zu regeln, bedeutet prima, wenn diese Kinder natürlich einfach nicht in den Kindergarten geschickt. Ist ja klar, dann bleiben die zu Hause. Super, das hilft bestimmt. Oder dann war halt die Frage, nee, was machen wir denn dann mit Jugendlichen, die mit Kopftuch auf die Straße gehen? Also minderjährigen Jugendlichen, die mit Kopftuch auf die Straße gehen, weil die meinen natürlich, mit dem Kinderkopftuch meinen die natürlich auch irgendwie 17-Jährige, die mit dem Kopftuch auf die Straße gehen. Also das Kinderkopftuch hört sich nur viel, viel gefährlicher an. Und ja, im Notfall halt Strafen. So, ne, Strafen zahlen, ne? Also irgendwie, weiß ich nicht. 100 Euro, keine Ahnung, das ist super. Also das hilft einer Jugendlichen total. Das ist super. Gehe ich jetzt auf die Straße? Und das ist halt dieses, ja, es ist nicht linear. Und ich kenne Menschen, die sagen, oh klasse, wenn es ein Kopftuchverbot gäbe, würde mein Vater sagen, das ist in Ordnung. Und es gibt Menschen, die sagen, als Entschuldigung irgendwie, ich werde irgendwie als nicht ernstzunehmende Feministin behandelt, weil ich ein Kopftuch trage. Das kann nicht wahr sein. Ich schreibe auch Menschen nicht vor, was sie tragen müssen. Es gibt alle möglichen Stränge darin. Es ist ein ganz komplexes Thema. Und ich will es überhaupt nicht irgendwie vereinfachen. Aber der Gedanke irgendwie, es kann ein Element geben, das also die Welt ist komplex, aber das Kopftuch ist es nicht. Das Kopftuch ist eindeutig. Das ist Wahnsinn. Und was halt ganz interessant ist, die importieren ihre misogyne Kultur zu uns. Nach der Wahl von ihm, dessen Namen ich immer noch nicht nennen möchte, hat kein Mensch gesagt, oh, wenn jetzt amerikanische Studierende zu uns kommen irgendwie, dann müssen wir Angst haben, denen verbieten wir es, die bei hinzukommen. Die haben ja sogar einen Präsidenten, der Pussys grabbt. Nee, natürlich nicht. Also wenn wir über Donald Trump und Sexismus reden, dann reden wir darüber, als irgendwie sozusagen Metonymie für grundsätzlichen Sexismus auf der Welt oder grundsätzlichen Sexismus in Gesellschaften. Wir reden da nicht über die Amerikaner und ihren Sexismus. Nach Silvester haben wir aber Angst gehabt, wenn Menschen aus muslimischen Ländern, und auch da weiß man nicht, wer dazugehören soll oder nicht, auch in seinem Muslim-Ban irgendwie auch Donald Trump, also welche Länder auf der Liste stehen und welche nicht, da gibt es große Auseinandersetzungen drüber, egal. Irgendwie, aber wir haben Angst, dass die alle von denen das hierhin importieren. Und das ist also, da hat wirklich irgendwie die Welt zum Beispiel getitelt, Migranten importieren archaisches Frauenbild. Und das geht halt zurück auf so Vorstellungen wie die von Susan Müller-Oken. Und dabei ist ja Kultur kein Kult, sondern Kultur ist komplex und heterogen und widersprüchlich. Und indem wir sagen, alle die sind so, machen wir es ja gerade den emanzipatorischen, den linken Bestrebungen unglaublich schwer. Das sind ja in der Regel auch die Leute, die hier hinkommen. Also das sind ja die Leute, also eine Freundin von mir hat gerade mit ein großes Zeitungsprojekt mit Geflüchteten gemacht. Die Hauptaussage von denen war ja, wir kommen ja hierhin, weil wir Demokratie wollen. Wir sind ja geflohen, weil es zu wenig Demokratie gab. Also, und dann der Gedanke, nee, die importieren hier. Das ist total interessant. Das habe ich euch alles schon gesagt. Ich hatte mich mit Ahmed Mansour tatsächlich unterhalten. Und Ahmed Mansour hat ja auch getweetet, irgendwie, es gibt keinen Feminismus mit Kopftuch. Und das sind so Sachen, ich schätze den, ich schätze das Projekt Heroes, was der macht, weil der ja gerade mit Jugendlichen arbeitet, mit Jugendlichen, die Gefahr laufen, irgendwie zum Salafismus überzuwerfen. All das, also der macht wirklich wichtige Arbeit, redet mit denen über Geschlechterbilder und alles, also ganz tolle Arbeit. Aber, dass er auch sagt, nö, irgendwie, das ist wirklich so, irgendwie, die sind misogyner als wir, die haben ein irgendwie zurückgebliebenes Frauenbild und so weiter. Und wir saßen, also soll ich meine Arbeit nicht mehr machen und das ist alles gar nicht mehr so schlimm. Und wo ich denke, nein, ich kann deine Arbeit schätzen, aber ich kann trotzdem mit deiner Analyse nicht übereinstimmen. Du kannst trotzdem richtig tolle Arbeit, der macht wirklich super Sachen. Ich finde die Analyse trotzdem falsch und die Analyse wird halt von vielen Menschen sehr missbraucht. Was bei der Veränderung des Strafrechts damals passiert ist, also letztes Jahr passiert ist, das ist einfach mal so, es braucht ihr alles nicht zu lesen, das ist Quatsch, das ist einfach nur für mich irgendwie. Ich mache das weg, damit ihr es euch gar nicht angucken müsst. Sonst macht man das. War halt einmal, dass Nein heißt Nein Straftatbestandteil geworden ist, dass Grapschen irgendwie als sexuelle Belästigung jetzt gilt und dann, ich saß wirklich mit Sekt vor der irgendwie Live-Übertragung, dem Livestream aus dem Bundestag und dann haben die in so einer Nacht- und Nebel-Aktion hat die CDU dann durchgesetzt, nein, wir wollen jetzt Menschen, die sexuelle Übergriffe begangen haben, schneller abschieben können und das muss jetzt mit verabschiedet werden. Und das war irgendwie, das ist natürlich super. Also wir definieren jetzt sexualisierte Übergriffe breiter. Das heißt, jemand kann jetzt mir an den Po greifen und dafür in ein Kriegsgebiet abgeschoben werden. Das kann ja nicht sein. Kann tatsächlich nicht sein, das ist gegen das Grundgesetz. Aber es gibt ja zum Glück sichere Drittstaaten, wie zum Beispiel Afghanistan. Jedes Mal, wenn, und das ist ja vor kurzem erst passiert, wieder Flieger mit Menschen, die Menschen nach Afghanistan irgendwie zurückbringen in ein sicheres Drittland, wo irgendwie die Reiseempfehlungen sind, als Touristin fahren Sie nicht nach Afghanistan, ist zu gefährlich, aber irgendwie, wenn Sie von da geflohen sind, irgendwie dann gehen Sie bitte wieder zurück, ist eine super Sache. Und da wird mir jedes Mal gesagt, ja, das sind ja die Sexualstraftäter, die wieder zurückgeschickt werden. Ich habe keine Ahnung, welche Art von Sexualstraftätern das sind, was die gemacht haben. Das ist jedes Mal die Argumentation. Also da passiert tatsächlich direkt etwas. Die zweite Sache, die verändert haben, ist der 184J. Das ist irgendwie, das ist der absolute Knaller. Das ist irgendwie sexuelle Übergriffe aus Gruppen. Das ist wirklich die Lex Colonia, die kein Mensch versteht. Ich habe mit der Elisa Hofen, die Professorin, Juraprofessorin in Köln ist, darüber gesprochen. Die haben versucht, das nachzustellen. Es geht gar nicht. Also, so ich das richtig verstanden habe, ist es so, wenn wir uns jetzt verabreden würden, Plakatieren ist eine Straftat, ne? Also Beschädigung öffentlichen Eigentums, bin ich da richtig? Also wenn wir uns verabreden, eine Straftat zu begehen, als Gruppe verabreden, ne? Also Gruppe verabreden im umgangssprachlichen Sinne, nicht im juristischen Sinne. So, und einer aus dieser Gruppe begeht einen sexuellen Übergriff, welcher Art auch immer, ich muss das nicht sehen, ich muss das nicht mal in irgendeiner anderen Form mitbekommen, aber ich bin Mittäterin. Ich bin genauso mit strafbar wie die Person, die das gemacht hat. Das widerspricht gegen alle Punkte unseres Rechtsstaats. Das widerspricht gegen das Grundgesetz. Aber es ist verabschiedet worden nach Köln. Bestimmte Gesetze kriegen wir immer nur dann durch, wenn mit der Angst vor sexualisierter Gewalt, wenn mit dem Schutz von Frauen argumentiert. Und deshalb fühle ich mich so unglaublich häufig missbraucht. Irgendwie. Also irgendwie Deutschland hat den ersten aktiven Kriegseinsatz außerhalb von Deutschland, irgendwie, den wir wieder gemacht haben, unter einer rot-grünen Regierung, war im Bosnienkrieg und das wurde mit der Massenvergewaltigung von bosnischen Frauen irgendwie durchgesetzt. So, und man kann jetzt irgendwie alles Mögliche denken, aber irgendwie eine rot-grüne Regierung hätte niemals gesagt, wir müssen uns wieder aktiv an Kriegshandlungen, Deutschland, die nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, nie wieder Krieg, irgendwie müssen uns wieder aktiv an Kriegshandlungen beteiligen, mit der Argumentation, wir müssen Vergewaltigung von Frauen verhindern, war es plötzlich in Ordnung. Und also das ist halt irgendwie, und ich fühle mich unglaublich häufig instrumentalisiert, um Dinge durchzusetzen, die wir ansonsten niemals unterschreiben würden. Und Elisa Hofen sagt, das kann nicht angewandt werden, es wird keine Verurteilung nach diesem 184J geben, wird es nicht geben. Das war, bevor die AfD gewählt wurde. Ich habe keine Ahnung, was das passieren wird. Ich würde mich sicherer fühlen, wenn es den nicht in unserem Strafgesetzbuch geben würde, höflich ausgedrückt. Wie schön, das habe ich euch auch schon erzählt. Da sind wir, das ist ja alles ganz toll. Dann kam Und dann kam das letzte Silvester. Und das, also was ich eben schon gesagt habe, und das war wirklich ja irre. Also dieses irgendwie, dass es ja 2500 Kontrollen gab von 674 Personen, wo man sich denkt, wow, die haben jeden viermal kontrolliert. Irre. Ne? Und denen wurde halt am Anfang aus der Presse gesagt worden, wir haben Menschen, die aussehen wie, also nordafrikanisch aussehende Menschen kontrolliert. Das dürfen wir in Deutschland nicht. Das ist Racial Profiling, das hieß früher Gesichtskontrolle. Das dürfen wir nicht. Und dann wurde im Nachhinein gesagt, nee, wir haben die kontrolliert, weil die aggressiv waren. Das ist natürlich sehr Gummi, ne? Also klar, aggressiv, ja, kann ja. Und die Simone Peters von den Grünen hat dann danach angefragt, ob das denn verhältnismäßig gewesen sei. Und die hat dann einen massiven Shitstorm für geerntet. Also wo Leute dann irgendwie geschrieben haben, irgendwie dumm, dümmer Grüfri, wo man sich denkt, wow, Grüfri ist ja dieses Akronym für grün, fundamentalistisch, realitätsfremde Intensivschwätzer. Und ich finde es immer total geil, wenn die Akronyme so kryptisch sind, dass man echt eine Übersetzung dafür braucht. So, das Ergebnis war dann tatsächlich, dass sich Peters entschuldigen musste für eine absolut angemessene Frage. War es angemessen? So, und es hat ja noch ein anderes Akronym gegeben in dieser Nacht. Nämlich NAFRE. Irgendwie, das habt ihr vielleicht auch alle mitbekommen, das ist irgendwie ein Polizeitweet aus der Silvesternacht, die dann irgendwie geschrieben haben, am Hauptbahnhof werden derzeit mehrere hundert NAFREs überprüft. Infos folgen. Die Info, die hätte folgen müssen, wäre natürlich gewesen, dass NAFRE eine herabwürdigende Gruppenbezeichnung ist. Ne? Und abgesehen davon war der Tweet ja schlicht falsch, also kontrolliert wurden halt eben nicht mehrere hundert NAFREs, sondern mehrere hundert Menschen mit dunklen Haaren. Und ziemlich schnell hat sich herausgestellt, dass die Profiler auch nicht wussten, wer genau ihrem Profil entsprochen hat. Die rund 2000 Nordafrikaner haben sich dann ja relativ rasch als, weiß ich nicht, Iraker und Syrer und halt Deutsche entpuppt. So, und sogar wenn die jetzt aus Marokko oder Algerien oder weiß der Henker auch woher gekommen wären, dann wären es noch lange keine NAFREs gewesen, weil NAFRE ja nicht die Abkürzung für Nordafrikaner ist, sondern für nordafrikanische Intensivtäter steht. Also wenn ich Leute, die irgendwie aussehen, kontrolliere, sind die noch keine Intensivtäter. Das ist halt etwas, was wir uns wirklich klar machen müssen. Ne? Und deshalb ist einfach die Kritik von Simone Peters ja total gerechtfertigt. Und eine Freundin von mir, die Genderforscherin Isolde Aigner war damals in Köln tatsächlich zur Beobachtung. Die ist zur Polizei gegangen, hat gesagt, ich sehe, vor dem Hauptbahnhof ist eine große Gruppe von Identitären. Möchten Sie die nicht auch mal überprüfen? Und dann hat die Polizei zu ihr gesagt, ach, die werden schon wissen, warum die hier sind. Das muss nicht repräsentativ sein, ne? Also die hat nicht mit allen Polizisten gesprochen, aber das hat ihr die Polizei als Feedback gegeben. Und das ist halt, das ist auch eine Aussage erstmal, mit der man sich auseinandersetzen muss. Ich weiß, irgendwie dann gab es irgendwie von meiner Freundin irgendwie ganz viele Schüler von der, irgendwie sind aus Duisburg, die in Duisburg irgendwie an der Gesamtschule sind, die sind nach Köln gefahren, um da Silvester zu feiern, wie wir das halt irgendwie unglaublich häufig gemacht haben, weil Köln ja von sich selber sagt, dass man nirgendwo so toll Silvester und Karneval feiern kann wie in Köln. Und die sind alle in diesem Polizeikessel gelandet und haben sich wirklich, die haben wirklich die Welt nicht mehr verstanden. Dieses, warum, was haben wir getan? Also, ne, wieso sind wir plötzlich unter Generalverdacht? Was ist da los? Und es ist irgendwie, es war dann auch noch total interessant, dass am nächsten Tag war das irgendwie, die Süddeutsche Zeitung hat dann am nächsten Tag getitelt, warum kamen an Silvester wieder so viele Nordafrikaner nach Köln? Erstmal kamen die ja gar nicht, aber was sollen die denn machen? Also irgendwie die Tatsache, dass die Nordafrikaner sind, ist kein Verbrechen. Wenn sie etwas getan hätten, könnte man drüber reden, aber die Tatsache, dass sie nach Köln fahren, um Silvester zu feiern, warum wohl? Weil sie Silvester feiern wollten. Dass alle das gelesen haben und genickt haben und sich nicht drüber gewundert haben, dass es eine Nonsensüberschrift ist. Warum haben sie an dem Abend nicht aufgehört, Nordafrikaner zu sein und waren an dem Abend mal, weiß nicht, Südafrikaner oder irgendwas anderes? So, oder dass die FAZ geschrieben hat, dass die Nordafrikaner auf einen Tanz mit der Staatsmacht gekommen seien. Die sind da hingefahren, um Silvester zu feiern. Es ist die Tatsache, dass man irgendwo feiern möchte. Und keiner hat denen vorher gesagt, an dem Tag darf übrigens Juden dürfen an dem Tag nicht nach Köln. Also irgendwie, ne? Also das hätte ja keiner vorher schreiben können, weil es so offensichtlich rassistisch gewesen wäre. Aber die Handlung, die Handlung der Polizei zu sagen, irgendwie, ihr seht so aus und deshalb seid ihr a priori gefährlich und nach Mitternacht könnt ihr dann alle auf den Domvorplatz gehen, weil mit Punkt Mitternacht gibt's keine sexuellen Übergriffe mehr. Hurra. Ist ja eine unglaublich logische Argumentation. Oder halt dann die Emma hat dann erklärt, dass sie ja gekommen sind, um den westlichen Schlampen und deren Männern diesen europäischen Schlappschwänzen es zu zeigen. Geil, sie kann Gedanken lesen. Sie weiß, was sie denken. Und und das ist halt irgendwie tatsächlich, also das schürt wirklich das Gefühl, dass du hier nicht gewollt bist. Und das ist irgendwie, ich habe ja relativ viel mit Leuten geredet, irgendwie, die mit Jugendlichen arbeiten, die Salafisten werden. Und Salafismus ist irgendwie eine Jugendkultur, da greift man sich in den Kopf. Also kein Sex, keine Drogen, kein Rock'n'Roll. Wie zum Teufel, was ist irgendwie, was macht es verlockend? Und irgendwie, was es verlockend macht, dass sie sagen, ihr seid bei uns richtig, wir wollen euch. Dass einem großen Teil von Jugendlichen in Deutschland im Moment gesagt wird, ihr gehört nicht dazu. Und die Salafisten sagen, wir nehmen euch an, wir nehmen euch ernst. Und wie, was ich irgendwie eben schon erwähnt habe, wir spielen im Moment in die Hände von irgendwie von rechtsextremen Strömungen innerhalb Deutschlands und innerhalb irgendwie der islamischen Welt in Anführungszeichen. Und das hatten wir auch alle. Super, sagt mir auch, das ist schön. Ich habe schon mit euch über ganz viele Dinge geredet. Ach so, genau. Und was ihr ja alle wisst, ne? Also das irgendwie, wir reden über Flucht, als würden die ganzen, das müsst ihr euch alle nicht angucken, das ist einfach nur zur Illustration. Wir reden über Flucht halt die ganze Zeit, als würden die meisten Geflüchteten nach Europa kommen. Abgesehen davon, dass das gar nicht der Fall ist. Die meisten Geflüchteten schaffen es noch nicht mal, ihre eigenen Grenzen zu überqueren, ne? Also wenn wir sagen, irgendwie, es gibt eine Flüchtlingskrise, dann stimmt das, und zwar für die Geflüchteten, hauptsächlich für die Binnengeflüchteten, die innerhalb ihres Landes flüchten und unter extremen Bedingungen leben. Darüber sprechen wir nicht. Also auch da haben wir eine große Empathieökonomie. Also auch der Gedanke, hier ist es so gefährlich, es geht uns so viel schlechter. Ich meine, wir wissen, dass irgendwie Deutschland letztes Jahr irgendwie, die Wirtschaft ist besser gelaufen als jemals zuvor. Wir haben ein massives Steuerplus gemacht. Irgendwie, also, ne, alle unsere Befürchtungen, das Gegenteil ist eingetroffen. Das subjektive Gefühl von irgendwie, wir haben hier eine Krise, weil die ganzen Flüchtlinge hier hinkommen und deshalb wird für uns alles schlechter. Das ist immer noch. Was ganz toll ist, also das funktioniert natürlich ganz wunderbar, dass Leute sich selber beschränken. Ne? Also jedes Unternehmen kann natürlich sagen, wir können aber irgendwie, wir können jetzt weniger Geld zahlen, weil die Situation ist so schwierig. Und da wird irgendwie im Moment, werden alle nicken und sagen, ja klar, kann ich schon verstehen, ja klar. Also irgendwie mir hat der Deutschlandfunk letztens gesagt, wir können jetzt leider für denselben Beitrag irgendwie im nächsten Jahr weniger Geld zahlen. Möchtest du weiterhin für uns arbeiten? Jetzt sagst du natürlich, ja klar, kein Problem, nö, super. Ich arbeite, weil mir das Spaß macht. Macht mir natürlich Spaß, aber unter anderem macht es mir auch Spaß, meine Miete bezahlen zu können. Ich gehe mal wieder auf die erste Seite zurück. Guckt euch so lange noch mal ein paar hübsche Bilder an. Okay, wo bin ich hier? Genau. Und es gibt ja die große Debatte darum, dass irgendwie die Geflüchteten eine Bedrohung für unsere Werte sind. Und die Debatte ist in England tatsächlich explizit, also auch gerade nach dem Brexit nochmal explizit geführt worden. Und das ist ganz toll. Es gab dann eine Umfrage in England, was sind denn die typischen britischen Werte? Und das wird dann so, ja, Toleranz und Fairness. Das sind globale Werte, ne? Also jeder wird irgendwie unterschreiben, Toleranz, Fairness. Ich finde Unfairness einen total wichtigen Wert in meinem Staat, wird kein Mensch sagen. Also alle werden sagen, klar, irgendwie das sind alles Werte, die wir teilen. Das heißt, die einzigen genuin britischen Werte, auf die sich dann einigen konnten, waren Trunksucht und die Neigung, sich über sich selbst lustig zu machen. Ach ja, das ist ja in Ordnung. Es gibt tatsächlich Forschungen dazu, da wolltest du mich eben nachfragen. Es gibt tatsächlich Forschungen dazu und auch internationale Forschungen, was ist mit Verbrechen in einem Land, also steigen Verbrechen, wenn es mehr irgendwie Migration gibt. Und es gibt eine Korrelanz zwischen irgendwie Migration und Verbrechen, und zwar geht Verbrechen runter. Ne? Nicht dramatisch, aber Verbrechen sinkt irgendwie gesamtgesellschaftlich um weiß ich nicht, 1% oder so, also minimal, aber es sinkt irgendwie gesamtgesellschaftlich mit Migration. Was natürlich ganz viel damit zu tun hat, dass Leute, die ankommen, irgendwie auch Angst haben, Gesetze zu brechen und dann potenziell ausgewiesen zu werden und so weiter. In der zweiten Generation steigt das wieder, auch nicht dran, aber es steigt wieder, wenn Integration nicht funktioniert. Das heißt, die erfolgreichste Form von Verbrechensprävention, auch von Vergewaltigungsprävention übrigens, sind erfolgreiche Integration. Und auch das ist ja irgendwie, viele der Übergriffe in Köln sind ja von Menschen, denen klar war, die dürfen hier gar nicht bleiben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich Verbrechen begehe, dass ich irgendwie Handys klaue, dass ich irgendwas mache, wenn ich überhaupt keine Perspektive habe, auch die ist höher. Auch das sind Sachen, da kann man mal drüber diskutieren, aber das sind große Forschungen, ne? Die kommen in der Debatte ganz selten vor. Und dann hattest du mich gefragt, irgendwie, ob ich denn Ärger von meinem Buch bekommen habe. Tatsächlich überraschend wenig. Bis irgendwie dann kurz nach Silvester letzten Jahres im Februar habe ich eine Lesung in Berlin gemacht, im Taz-Café. Und da kam eine Gruppe junger Frauen danach zu mir und hat gesagt, irgendwie, sie finden mein Buch super, mein Buch über Vergewaltigung super, aber sie haben ein Problem mit der Bezeichnung Opfer, sie möchten nicht als Opfer bezeichnet werden. Dann habe ich die gefragt, wie möchten sie denn stattdessen bezeichnet werden? Und dann ging das so ein bisschen hin und her. Es gibt ja irgendwie den Begriff Überlebende, der aus Amerika gekommen ist, Survivor of Sexual Violence. Und die waren unglücklich darüber aus zwei Gründen, weil es in Deutschland irgendwie ist Überlebende, in der Regel Überlebende der Shoah, Überlebende des Holocaust. Und das ist halt so ein bisschen dieses Vergewaltigung ist der weibliche Holocaust nicht schön. Obwohl es Menschen gibt, für die das richtig ist. Die sagen, das ist die richtige Bezeichnung für sie. Das ist ja auch in Ordnung. Aber was sie explizit gesagt haben, es war keine Situation auf Leben und Tod. Sie möchten nicht irgendwie, dass es mit etwas gefüllt wird, was es nicht war. Sie möchten, dass Leute sie eher fragen, wie war es denn für dich? Und deshalb haben sie die Vorsilbe übergenommen aus dem Wort, haben sie durch R ersetzt, Erlebende sexualisierter Gewalt, damit dann Menschen fragen, aha, was hat es denn für dich bedeutet? Was hat es in deinem Lebenskontext bedeutet? Und dann habe ich die gefragt, ob die zusammen mit mir einen Artikel schreiben wollten. Die wollten nicht namentlich genannt werden. Ich habe den dann mit einer Kollegin von mir geschrieben, mit Marie Albrecht. Und dann irgendwie ist der in der Taz erschienen. Und eine Woche später hat dann Simone Schmollack einen Artikel geschrieben, warum Opfer das beste Wort der Welt ist. Überhaupt. Also wir haben gesagt, es geht nicht darum, Opfer abzuschaffen natürlich. Da sind ja Rechte dran gebunden, ne? Juristische Rechte. Und es geht halt darum, eine weitere Bezeichnung, eine weitere Möglichkeit zur Selbstbezeichnung zu haben. Dann haben die Störenfrieders einen offenen Brief geschrieben, dass ich ja mich über Vergewaltigungsopfer lustig machen würde. Das ist ja, dass ich ja sagen würde, das wäre ein tolles Erlebnis, wie ein Erlebnisbad. Ich habe nie gesagt, Vergewaltigung ist ein Schwimmbad übrigens. Egal. Und haben dann, ist auch in Ordnung, wenn die das so sehen, und haben den offenen Brief aber nicht an mich geschrieben, sondern an alle Redaktionen, für die ich arbeite. Dann habe ich irgendwie Telefonate bekommen. Echt? Findest du Vergewaltigung ist ein tolles? Nein, natürlich nicht. Und das ist immer etwas, was ich schwierig finde, wenn du einen Text schreibst und danach gesagt wird, oh, die soll aber nicht mehr für euch arbeiten. Also das ist halt etwas, irgendwie eine der großen Werte in dieser Gesellschaft ist tatsächlich die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit. Und ihr könnt dagegen argumentieren, aber dann zu fordern, irgendwie lassen Sie diese Frau keinen Artikel mehr für sie schreiben, finde ich schwierig. Dann hat die Emma drüber geschrieben, ich würde fordern, dass das Wort Vergewaltigung aus dem Duden gestrichen werden sollte, Opfer aus dem Duden gestrichen werden sollte und durch Erlebende ersetzt. Dann habe ich nie explizit, steht da drin, dass das nicht passieren soll. Irgendwie macht nichts. Und dann sprangen die ganzen rechten Webseiten darauf auf. Das ist jetzt von Halle Leaks. Und die haben alle damit argumentiert, ach, das ist die Pegida, hat Lutz Bachmann irgendwie darüber geschrieben, dass ich ja irgendwie, dass mein Problem ist halt irgendwie die Herkunftsländer meiner, das ist auch nochmal die, nee, das selten ist die AfD und das ist nochmal eine andere. Und dass irgendwie ich halt irgendwie, weil mein Vater aus einem Land kommt, in dem Vergewaltigung legal ist, mein Vater kommt aus Indien, da steht auf Vergewaltigung die Todesstrafe, wenn das Opfer stirbt, wussten die nicht. Und deshalb würde ich allen deutschen Frauen sagen, lasst euch doch von den Geflüchteten vergewaltigen, das ist ein super Erlebnis. Wäre ich ja verrückt, wenn ich das schreiben würde, ist natürlich Quatsch. Und das ist total toll. Also wie, und das, diese ganzen Artikel, die geschrieben wurden darüber, waren immer unter der Überschrift sexualisierte Gewalt und Migration. In dem Artikel ging es nicht mit einem einzigen Wort um Migration. Also dieses auf Teufel komm raus Migration und sexualisierte Gewalt zusammenzupappen, als wäre das etwas, als wäre das sozusagen dasselbe, als irgendwie, als würde das intrinsisch zusammengehören. Das ist absolut faszinierend. Und dann irgendwie haben die halt irgendwie sowohl mein Foto, meine Adresse, irgendwie meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer veröffentlicht, dann haben irgendwie mir tausende von aufgebrachten Opferschützern geschrieben, dass sie mir wünschen, dass ich zu Tode vergewaltigt werde, weil nichts Besseres kann man ja für Opfer tun als andere Menschen. So, ne? Also so funktioniert dann diese Logik. Und das ist halt nur, also wie gesagt, die AfD Sachsen hat dann irgendwie darüber geschrieben, und das ist natürlich, ich weiß überhaupt nicht, was das hier alles ist. Ich mache mal ein hübscheres Bild, das wollen wir uns alles gar nicht angucken. Und so funktioniert aber im Moment die Logik. Und ich bin, was dieses Buch angeht, wirklich für die Männerfrage und für die Frage der Migration. Das sind die am häufigsten gestellten Fragen, die darin kommen. Also ich bin ja davon ausgegangen, das Problem ist, dass ich über irgendwie, dass Menschen überleben wollen und dass Menschen auch nicht für den Rest ihres Lebens auf diese Identität Opfer festgeschrieben sein wollen und so weiter und so weiter. Nee, das Hauptproblem waren wirklich irgendwie die Migranten, aber sind es nicht in Wirklichkeit doch hauptsächlich die Migranten, die? Und wie kann man das verschweigen? Und es ist so, es gibt eine, und dann möchte ich auch, also ich habe noch ganz viel, was ich euch sagen möchte, aber ich möchte mit euch zusammenreden, ich will nicht die ganze Zeit monologisieren. Es gibt eine wunderbare Aktion, die ich ganz toll finde, und zwar nach Silvester wurde ja überall gefragt, was machen wir jetzt? Das machen wir auch zur Prävention. Und machen wir mehr Überwachungskameras. Super, sagt ihr, jede Polizeidienststelle, klasse. Dann gibt es an dieser Stelle echt viel weniger sexualisierte Gewalt oder überhaupt irgendwie Verbrechen. Die passieren nämlich dann eine Ecke weiter. Also es bringt denen überhaupt nichts. Also die sind da relativ dagegen. Und dann hat die Sophie Rosenblatt, das ist eine Sexologin, die hat dann Sexualsprechstunden angeboten. Ursprünglich nur für Geflüchtete, aber ihr rennen alle da die Türen ein. Offene Sexualsprechstunden, einmal im Monat, die hat so einen Briefkasten da angebracht, da können Leute Fragen einschmeißen. Und die beantwortet dann all diese Fragen unvoreingenommen und ohne Wertung, ohne denen auch was aufzudrücken. Also, weiß ich nicht, der Penis meines Freundes ist 3 Meter lang, warum ist meiner so kurz? Und irgendwie, ich esse so gerne saure Gurken, masturbiere ich deshalb so häufig und. Und dann beantwortet die alle diese Fragen, und dass sie meinte, irgendwie, ist es faszinierend irgendwie, dass wir alle diese Fragen haben. Also es ist eben nicht so, dass die Geflüchteten sind so unaufgeklärt. Wir hingegen, nein. Das werden auch alle Leute, die an Schulen irgendwie Sexualaufklärung machen, irgendwie bestätigen können. Und die andere Sache ist, dass sie gesagt hat, die Leute, die am Anfang am lautesten Ficky-Ficky schreien, sind am Ende diejenigen, die am ehesten kommen, Blumen bringen und sich entschuldigen. Denn irgendwie das ist ja etwas, was wir auch immer vergessen. Natürlich gibt es Veränderungen. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die Projekte mit Geflüchteten und mit Deutschen machen und über deren unterschiedliche Fantasien über die jeweils andere Gruppe sprechen. Die Vorstellung von, die sind übersexualisiert. Die sind so grenzüberschreitend. Die haben ja beide Gruppen. Also ne, die Geflüchteten denken ja auch, die Deutschen sind so übersexualisiert, die sind so übergriffig, die wollen unsere Frauen irgendwie vergewaltigen. Das sind dieselben Vorstellungen und es sind auch dieselben Ängste und Projektionen. Es gibt auch große sexuelle Begehrensprojektionen auf die jeweils andere Gruppe. Also da wird auch ganz viel sexualisiert darin. Also da ist wirklich ein Feld, wo viel passiert und wo wir unterstützen, wo wir irgendwie mit Mediation ganz, ganz viel erreichen können. Das heißt nicht irgendwie, man soll über alles mal reden, dann wird alles gut. Aber es gibt einen ganz großen Teil irgendwie, der die Situation massiv deeskalieren würde. Auch die Diskussionen irgendwie, die großen irgendwie, die Vermännlichung des öffentlichen Raumes. Das wäre ja prima. Irgendwie haben wenig Orte, wo sie sich aufhalten können, halten sich im öffentlichen Raum auf und irgendwie pöbeln dann irgendwelchen Leuten hinterher. Ja, super, irgendwie, das ist halt das, was passiert. Wenn wir davon ausgehen, das ist halt deren Kultur, irgendwie, die sind alle so, das können wir nur ändern, indem wir die abschieben. Irgendwie, also ganz, ganz häufig kann man irgendwie auch, indem man mit Leuten redet oder indem man irgendwie zurückpfeift oder, es gibt, damit will ich überhaupt nicht sagen, stell dich nicht so an und irgendwie ist doch alles kein Problem, sondern damit möchte ich sagen, wenn wir als Gesellschaft etwas verändern, nicht als Individuum muss ich nicht jeder Situation gewachsen sein, aber wenn wir als Gesellschaft etwas verändern wollen, dann haben wir unglaublich viele Möglichkeiten, bevor wir irgendwie, weiß ich nicht, mit harter Hand eingreifen müssen. Und jetzt möchte ich, dass wir miteinander reden. Jetzt will ich nicht mehr alle. Jetzt komm zu mir, lass mich nicht alleine.